Herzlich willkommen bei Technikquatsch, Folge 84. Und heute sind wir wieder zu zweit, aber in anderer Besetzung, wie man ja jetzt schon hört. Ich war ja letztes Mal nicht da. Ich bin die Miep.
Und ich bin der Mike.
Hey.
Und hallo.
Diesmal hast du gleich geantwortet, ist ja schön.
Ja, es war ja, also ich musste ja nicht auf jemanden.
Stimmt, es war klar, dass du jetzt dran bist.
Ja. Ach ja, was für eine wilde Woche.
Ah, wem sagst du das? Alles drunter und drüber. Wenn ich jetzt sagen würde, was in der Woche los war, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen muss. Bei Adam und Eva und irgendwann, also ich käme, glaube ich, wenn ich den Podcast dafür benutzen würde, es sind drei Podcasts irgendwie zum Punkt.
Ja.
Deswegen spare ich mir das vielleicht einfach. Ich bin wieder da und mir geht's gut. Mir geht's besser als je zuvor.
Yay.
Yay.
Das ist super.
Ja. Außer, dass ich wieder keine Luft mehr kriege, aber
ja, das ist okay. Das ist nicht super.
Ja, aber der Verdacht erhärtet sich, dass es vielleicht, hat zumindest mein Arzt auch gemeint, vielleicht doch wirklich, das letzte Mal war es ja auch schon in Verdacht war, eine Nebenwirkung von der Impfung ist.
Mm.
Weil es ist exakt wie vorher, genau 2 Wochen nach der Impfung, exakt dasselbe wie vorher. Also ich habe halt wieder überhaupt keine Luft gekriegt. Und mit dem Inhalator ging es jetzt aber, habe ich mich über den Tag immer so rüber gerettet. Und heute war es wieder besser. Heute Nacht habe ich dann kurz gemeint, ich ersticke, während ich atme. Geiles Gefühl.
Oh.
Und aber passt wieder. Ich hab hier so ungefähr gewusst, wo es herkommt. Deswegen ist es in Ordnung. Dann kriegt man keine Panik und so.
Ja, okay. Na gut, wenn du das sagst. Ich habe das halt überhaupt nicht, deshalb kann ich das nicht nachempfinden.
Ja, also es gibt viele, die dann dadurch tatsächlich auch in Panik geraten.
Mhm.
Verständlicherweise, weil du atmest ja halt und hast halt das Gefühl, als könntest du nicht atmen. Es ist so ein bisschen, also es ist ja quasi ein Asthmaanfall, mehr oder weniger.
Mhm.
Und es ist so ein bisschen, wie wenn du auf den Rücken gefallen bist und die ganze Luft es dir mal aus dir rausgepresst hat. Dann hast du ja auch so die ersten 3, 4 Atemzüge so das Gefühl, du holst Luft, aber da kommt keine Luft an, weil sich der Lungenflügel erst nochmal ausbreitet. Und ungefähr so, bloß nicht ganz so schlimm, fühlt sich das an. Aber es ist ja auch nicht das erste Rodeo.
Ja, gut.
Also ich kenne das, ja. Das war schon, wie gesagt, also klingt schlimmer, als es ist.
Okay, ich glaubte das einfach mal, weil, wie gesagt, ich keine Erfahrung in der Hinsicht.
Ja, 1 oder 2, das letzte Mal habe ich 2 gebraucht, Pumpstöße und dann von meinem Asthmaspray, das habe ich ja da. Was ist da Schönes drin? Salbutamol, also nichts ganz so Tragisches. Das erweitert die Bronchien halt einfach und dann kriegt man halt wieder mehr Luft. Hilft.
Das glaube ich gerne. Ich hab mir jetzt auch einen Augenarzttermin gemacht.
Okay.
Wenn wir schon bei den Beschwerden sind. Und zwar, ich habe, jetzt wird es ein bisschen eklig, glaube ich.
Mhm.
Man könnte es was sagen, am Augenlid sowas ähnliches wie ein Furunkel.
Und das klingt unangenehm.
Ja. Es ist halt ein entzündetes Einlagerung.
Wie so ein riesen Sandkorn quasi, oder?
Nur im Augenlid, ja, also es ist halt, und es wird aktuell wieder, naja, ist nicht so spaßig.
Mm. Naja, hat sich irgendwas entzündet und eingekapselt, ist nicht
schön. Ja, das ist halt schon länger und es war jetzt eigentlich friedlich und jetzt hat es wieder mehr angefangen und dann habe ich mir gedacht, rufst du doch mal beim Augenarzt an.
Ja.
Boah, jetzt habe ich in 2 Wochen einen Termin.
In 2 Wochen, na toll.
Ja, das ist halt so, ich hab das meinem Bruder gesagt und er so, ja, kannst du mir doch auch gleich machen. Da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, dass wir halt vielleicht schauen, dass wir es halt zusammen haben oder so. Dann haben sie gemeint, ja, also der erste wäre halt in 2 Wochen und dann habe ich gemeint, ja, könnte man das halt so legen, dass man jetzt das gleiche, da habe ich gesagt, ja, aber dann wäre es erst Ende März und ich so, okay, weil das eine, was ich halt habe, ist halt ein Termin, wo einer abgesagt hat.
Okay. Yeah.
Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich den früheren, weil bei mir ist es, also mein Bruder hat bloß gemeint, einfach mal wieder, bei ihm ist halt einfach nur mal wieder durchchecken.
Ey.
Und dann habe ich gedacht, gut, da dränge ich mich dann sozusagen lieber vor, weil das ist eher was, Ja, ich will auch durchchecken lassen, weil ich ja ein bisschen in den letzten Jahren dann doch gemerkt habe, dass ein bisschen, mei, werd halt doch alt, gell?
Das Interessante ist ja auch, ich habe vor, ich glaube, das ist schon wieder 3 oder 4 Jahre her, habe ich einen Augenarzttermin gemacht, weil ich habe ein bisschen Probleme mit Nachtsicht und mit Weitsicht. Und besonders, wenn es halt nachts ist, dann verstärkt sich halt das Weitsichtproblem. Und also es kann sein, dass es wirklich, dass ich einfach nur eine Nachtfahrbrille brauche. Oder halt einfach wirklich einfach so nur eine Brille. Mir wurde mal diagnostiziert und das war aber sehr, naja, also eigentlich braucht man dafür nicht unbedingt eine Brille. Das war am Anfang vom Studium, dass ich auf beiden Augen 0,25 habe. In Weitsicht weiß ich jetzt nicht, ist das Plus? Ich glaube, es ist Plus. Das ist Minus. Ich habe da keine Ahnung. Also 0,25 Dioptrien auf jeden Fall. Also zum Vergleich, die ganz leichten Lesebrillen, die man im Supermarkt oder so bekommt, wo die ja fast Scheiben sind, das sind auch schon 0,5 oder so. Also vernachlässigbar klein. Und da wurde mir aber auch schon vom Optiker, wo ich es halt anschauen habe lassen, prophezeit, dass das mit dem Alter schlimmer werden wird, weil ich das offensichtlich durch Anstrengung ausgleiche im Auge. Also durch die
Ja,
Muskeln und
okay.
das geht halt irgendwann nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum es quasi schlechter ist, wenn es dämmerig ist, zum Beispiel. Also wenn es ganz dunkel ist, geht es sogar auch wieder besser, weil dann hast du den Hell-Dunkel-Kontrast. Aber wenn es dämmerig ist, ist es besonders schlimm, dann bin ich quasi wie super kurzsichtig. Und dass ich wohl eigentlich vom Auge her, von der Augenform her kurzsichtig bin und das halt nur durch Anstrengung ausgleiche und schlechte Lichtverhältnisse das quasi begünstigen, noch verschlechtern. Und da wollte ich jetzt eigentlich nochmal zum Augenarzt gehen. Warum nicht zum Optiker? Weil der Optiker macht es eh genauer. Ganz ehrlich. Ich habe eine Krankenversicherung, die mir die Gläser bezahlen würde,
Oh, okay.
wenn es halt der Arzt verschreibt.
Ah.
Und da habe ich vor 3, 4 Jahren. Also ich glaube, es könnte auch schon länger her sein. Ich habe jedenfalls einen Augenarzt dann mal gesucht. Ich sage, jetzt hilft jetzt nichts. Ich mache jetzt mal einen Termin aus, weil ich ja doch schon ein paar Mal jetzt Auto fahre und so, ne? Dann war der Termin 9 Monate später.
Okay, da sind wir ja noch, da haben wir es ja richtig gut.
Ja, also ich meine, der war ja auch entsprechend priorisiert, weil es war kein Check-up wegen irgendwas. Ich habe sonst keine Probleme oder so, sondern es war so, ja, ich hätte halt gern irgendwann mal einen Augentest. Und den habe ich dann vergessen.
Oh, okay.
Das ist mir 2 Tage später aufgefallen. Und dann habe ich mich so geschämt, dass ich mich nicht getraut habe, nochmal bei der Praxis anzurufen.
Ja, das kann ich sogar nachvollziehen.
Aber es ist schon, das tut mir auch so leid, weil es ist halt auch scheiße für alle eigentlich, wenn du den vergisst. Naja.
Dann würde ich sagen.
Gehen wir mal in medias res, ja.
Ja, und zwar das große Ding bringen wir es gleich hinter uns sozusagen. Microsoft.
Ach so, der Großeinkauf. Wir haben den noch gar nicht besprochen,
Ja,
ja.
nein, das ist ja auch eines, das, wo ich meinte, was für eine Woche. Es war ja, glaube ich, Dienstag, wo einfach mehr oder weniger jeder, der nur annähernd irgendwas mit Gaming am Hut hat, aus allen Wolken gefallen ist, als es hieß, Microsoft kauft Activision Blizzard. Es war einfach wow. Und zwar eben für 68,7 Milliarden Dollar.
Boah, die haben sich gut gehen lassen. Die haben sich gedacht, komm, gönn mir.
Das ist, ich meine, nur, das muss man ja auch im Kontext sehen mit den ganzen, das haben wir ja häufig besprochen, diese Skandale und Probleme, die es bei Activision Blizzard gibt. Also wir haben es ja lang und breit ausdiskutiert. Und das ist ja auch immer wieder was Neues. Und das Aktuellste, das haben wir, glaube ich, gar nicht angesprochen, ist ja, dass die QA, also die Quality Assurance Abteilung bei vor allem von Raven Software, was ja auch eine der Unterfirmen von Activision ist, die streikt ja seit Wochen. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es wirklich angesprochen hat oder nicht, aber da ging es nämlich darum, dass die denen 12 Mitarbeitern die Verträge nicht verlängert haben. Und es waren halt auch Leute, die von denen sie gesagt haben, ja, zieht doch näher ans Ding und dann.
Was für eine Arschlochaktion, ganz ehrlich.
Genau, denen wurde halt in Aussicht gestellt, langfristige Verträge und solche Sachen. Und da haben sie die Verträge dann nicht verlängert. Und dann, da ist jetzt momentan eh so arg rumort dort, das war halt dann so, das wäre vielleicht untergegangen früher. Aber da war es halt so eh schon am Kochen alles, dass dann, und die hatten ja auch schon solche Walkouts, wir würden halt eben Streiktage sagen, der Belegschaft, auch bei anderen von den Entwicklern und irgendwas. Und dann haben die halt einfach wirklich mehr oder weniger gesagt, jetzt reicht's. Und dann haben die angefangen zu streiken. Und es ist tatsächlich so, habe ich Berichte gelesen, dass dadurch die bei Call of Duty Warzone vor allem, diesem Battle Royale-Abteilung von Call of Duty, dass seitdem Bugs nicht mehr gefixt werden teilweise. Weil halt eben die Überprüfung fehlt, also die Quality Assurance.
Ja. Wenn halt gestreikt wird, machen die halt nichts, ne?
Genau, weil die QA, nur zur Information, die ist ja dafür da, das sind die Tester, das sind die Bug-Tester. Die überprüfen halt, die testen die Spiele selber, die Patches auf Bugs, oder es ist dann so, wenn zum Beispiel Bugs gemeldet werden.
Ich wollte gerade sagen, die verwalten auch die Meldungen vom Feedback, die Bugmeldungen.
Weil dann setzt sich da halt dann jemand ran, schaut sich den Bug an, ob er das reproduzieren kann, nach einer möglichst detaillierten Beschreibung, hoffentlich des Melders. Und,
das funktioniert nicht.
Ja, ich meine, ich habe ja das selber mal ein bisschen was in der Richtung gemacht beim Entwickler. Also ich war eigentlich Community Manager, aber wenn du sonst nichts zu tun hast, halt schaust du dich halt solche Sachen an. Und ja, eben, wenn dann halt einfach nur da steht, stürzt ab, dann denkst du halt so, okay.
Das ist wie wenn bei mir jemand in der Hotline anruft, meine Heizung ist kalt. Ja,
genau, das ist
ein bisschen mehr Informationen brauche ich.
Eben, also irgendwie halt, und da schaust du, versuchst du halt zu reproduzieren und dann wird es vermerkt, dann wird es als Issue halt weitergeleitet und dann schauen sich, dann wird es halt gefixt oder so. Und genau, und wenn das halt nicht stattfindet, dann wird auch nichts gefixt.
Ja, weil keiner weiß, was überhaupt nicht geht.
Und das ist halt sozusagen, weil wir gerade bei PC, also bei Konsole ist es ja noch relativ einfach, weil wenn sie jetzt nämlich die PlayStation, nehmen wir einfach mal die PlayStation als Beispiel, ne, nehmen wir die Xbox, weil wir sind jetzt bei Microsoft, nehmen wir die Xbox als Beispiel. Dann hast du theoretisch, was haben wir momentan? Du hast die Series X, die Series S, dann noch die alten Versionen bei der Xbox One X, Xbox One S und eventuell noch die alte, originale Xbox. Das heißt, du hast 5 Systeme, die eigentlich alle identisch sind.
Das ist übersichtlich.
Genau, aber PC ist ja, an Kombinationen kann ja alles Mögliche sein. Und dann kann es auch noch sein, dass eventuell irgendwelche Betriebssystemversionen anders sind oder Treiberversionen oder und dann eben Grafikkarten. Also.
Der Klassiker ist ja, dass das Update irgendwas ändert in den Einstellungen und deswegen das Spiel abstürzt.
Ja, also das kann unglaublich viel sein. Und wenn du halt da nicht eine entsprechend ausgestattete und große QA hast, dann bist du aufgeschmissen. Gut, das ist nur so als Situation, was da gerade los ist. Ah ja, das schiebe ich jetzt kurz rein. Die sind jetzt gerade dabei, wirklich eine Union, also eine quasi sich gewerkschaftsmäßig zu organisieren und sich einer größeren Vereinigung anzuschließen.
Da muss in Amerika tatsächlich viel passieren, dass sowas gemacht wird.
Ja.
Weil die
und dass es auch klappt.
Also tatsächlich, es ist mir nicht ganz verständlich, aber ich führe das auf Marketing zurück, dass Gewerkschaften auch bei den Arbeitnehmern nicht sehr hoch angesehen sind in Amerika im Schnitt.
Ja, da gibt es ganze Kampagnen dagegen.
Ja, also das ist
und ganze Firmen, die sich auf Kampagnen dagegen spezialisiert haben.
Ja, die haben fetzen Vorurteile auch gegen Gewerkschaften. Ich meine, ich will es auch gar nicht so verurteilen, weil ich auch der großen Überzeugung bin, dass eine Gewerkschaft in den USA wahrscheinlich ganz anders funktioniert als bei uns, weil ja grundsätzlich dort ein bisschen Sachen anders funktionieren. Und vielleicht auch nicht jedes Vorurteil komplett unberechtigt ist. Aber es ist schon, also es gibt schon einen Grund, warum man sowas hat. Ja, aber also, dass da sich so viele finden, das zu machen und dann auch gleich zu einer großen zu gehen und nicht erstmal so eine kleine für sich zu machen, das sagt schon relativ viel aus, dass da viel im Argen ist.
Ja, da gibt es ein wunderbares Video von John Oliver mit, das dazu ist, das ist relativ neu noch, das kann
Das
ich
war
dann am
von
besten
letztem
dazu
Jahr
verlinken.
irgendwann, ja.
Ja, genau, kennst du es ja.
Ja, ich kenn's natürlich.
Das kann ich dann, ja, klar.
Ich gucke jede Folge Last Week Tonight mindestens 5 Mal.
Da muss ich wieder, da habe ich viel nachzuholen. Aber die setze ich am besten auch dazu, damit man ein bisschen vielleicht einen Unterschied versteht. Ich meine, bei uns in Deutschland sind ja die Gewerkschaften, gut, sie machen auch manchmal etwas absurde Sachen von der Außenbetrachtung, gerade bei der Bahn.
Bahngewerkschaft. Es gibt ja viele Gewerkschaften, die auch sehr bekannt sind. Die Verdi, die Eisenbahnergesellschaft und Gewerkschaft und die Metallgewerkschaften.
Ja, die IG Metall,
Genau,
ja.
die Metaller, die sind sehr bekannt, sehr groß, werden auch kontrovers behandelt, aber es würde nie jemand sagen, hey, wenn du bei der Gewerkschaft bist, bist du blöd.
Nein, 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 eben nicht. Das ist eine ganz andere Standing sozusagen auf gut Neudeutsch.
Hat aber bei uns auch historisch einfach eine ganz andere Standing schon, nur von der Historie her.
Genau, also das ist nur so als Einschub und eben als Erinnerung auch, was da so alles los ist und als da ganz viele Vorwürfe ja auch bekannt wurden, da hieß es ja auch von Microsoft, gerade von Phil Spencer, der der Chef der Xbox-Abteilung ist, dass sie die Beziehung zu Activision Blizzard reevaluieren wollen. Man könnte sagen, sie sind fertig mit der Reevaluation.
Ist jetzt meins.
So ungefähr. Sie kaufen es jetzt. Nee, also dazu nochmal, sie haben es noch nicht gekauft. Die Vorstände beider Firmen sind sich einig. Also die Firmen selber sind sich einig untereinander, aber das, diese ganzen Regularien und bis das durch ist, rechnen sie mit, was war das? Ich glaube, Juni bis Ende Juni 2023.
Ja gut, da geht es ja jetzt aber nur noch um die Abwicklung quasi, um die
Ja,
ganzen
klar.
Behördengänge und Genehmigungen und deren Äquivalenz vom Kartellamt, wie heißt das nochmal bei denen, das muss es auch absegnen zum Beispiel und so.
Eben, weil es halt doch ein Riesending.
Ja, also es kann zum Beispiel, was passieren könnte, es ist relativ unwahrscheinlich, weil sonst hätten sie es nicht bekannt gegeben, wenn sie da irgendwelche Bedenken hätten. Das Kartellamt könnte jetzt noch sagen, hey, nö, macht ihr nicht. Oder es könnte, und das könnte noch passieren, sagen, okay, diese und diese und diese Sparten dürft ihr aber nicht mit übernehmen, die müssen separiert werden oder so. Das könnte noch passieren.
Solche Sachen, ja. Dazu ist halt jetzt, also wenn man das mit einrechnet, das neue Activision Blizzard King heißt eigentlich offiziell, dann sind die beim Umsatz mit Gaming jetzt auf den dritten Platz weltweit aufgestiegen.
Ja, es ist quasi das Disney des Gamings.
Ja, das ist schwierig, weil Disney ist halt in dem Bereich Spitze und Microsoft ist eben dritter Platz nach Tencent und Sony. Die sind immer noch größer, wenn man den Umsatz mit Gaming betrachtet.
Ja, gibt ja noch andere Sparten.
So gesehen ist Microsoft viel größer als alle zusammen, als sie alle. Die haben, das war der Stand, den ich gesehen habe, das war Stand November 2021. Da haben sie sich gerade an Apple vorbeigeschoben als weltweit wertvollstes Unternehmen. Mit 2,49 Billiarden Dollar oder Euro, ich glaube Dollar. Also, die sind definitiv, also das, der Konzern selber ist gewaltig, aber halt hier geht es ja dann speziell erstmal um die Gaming-Sparte.
Ja. Und da gibt es eben fürs Gaming noch größere Player und das ist auch wohl der Grund, warum ihnen da nicht so reingefunkt wird von wegen Monopol und so.
Ja, also wahrscheinlich wird es so durchgehen, würde ich jetzt mal schätzen.
Ich denke auch.
Weil nur auch, was halt auch im Tech-Bereich jetzt momentan immer noch seit, ich weiß nicht wie lang läuft, ist die geplante Übernahme von Nvidia. Also Nvidia möchte ARM übernehmen. Und da sind sich alle immer noch nicht so. Also da will UK ist nicht so geil drauf und China auch nicht. Die haben es auch schon lange angekündigt, aber das dauert auch noch lange. Und da ist auch noch nicht ganz hundertprozentig sicher, dass es durchgeht. Auch so ein kleiner Nebeneinschub. So, aber ich habe mir jetzt mal angeschaut, was denn zu Activision alles gehört.
Oh, Jesus.
Also Blizzard kennt man ja. Blizzard ist ja relativ eigenständig noch. Steht ja auch extra noch im Namen drin. Das ist halt Blizzard. Und unter Activision, uiuiui, da haben wir halt Activision Shanghai als Studios. In Shanghai, ja gut, ja. Dann Beenox. Beenox, was machen die? Die haben halt so Sachen gemacht. Die sind halt momentan auch hauptsächlich Call of Duty-Zuarbeiter. Und Crash Bandicoot, das Vierer, haben sie zuletzt gemacht. Die haben aber auch zum Beispiel Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 dieses Remaster gemacht. Und zuvor haben sie Skylanders und solche Sachen gemacht. Dann haben wir Demonware, geiler Name. Das ist ein Studio in Dublin, aber die haben mehr so ja, Server-Sachen, Matchmaking und solche Sachen machen die. Digital Legends Entertainment, das ist ein Mobile Developer. High Moon Studios, die machen auch Mobile-Sachen, glaube ich. Nein, stimmt nicht. Die haben die an zuletzt Call of Duty Black Ops Cold War mitgearbeitet. Ja, irgendwie arbeitet fast alles an Call of Duty mit. Infinity Ward, das sind ja die ursprünglichen Call of Duty-Erfinder bzw. Entwickler. Also das Studio. Ich glaube nicht, dass da noch irgendeiner Mitarbeiter, der damals dabei war.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Radical Entertainment, da steht jetzt auch nicht mehr sehr viel dabei. Das Letzte, was vermerkt ist, ist Destiny, haben sie mitgearbeitet bei Bungie. Zuvor haben die Prototype gemacht. Die werden wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen im Hintergrund machen. Raven Software eben. Auch zuletzt eigentlich nur noch Call of Duty. Sledgehammer Games, die wurden auch gegründet für Call of Duty. Dann haben wir Solid State. Das ist, was ist denn das? Auch mobile.
Sagt mir nichts.
Toys for Bob.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, sagt mir auch was. Skylanders haben die viel gemacht. Skylanders zuletzt auch bei Call of Duty mitgearbeitet. Crash Bandicoot haben sie mitgemacht. Ja. Star Control, ganz am Anfang. Das ist auch sehr alt, das Studio. Also sehr alt. 1990 halt, Star Control. Dann Treyarch ist zuletzt auch nur Call of Duty gewesen. Ja, frühere Spider-Man-Sachen auch gemacht. Ja. Das ist mehr oder weniger, ja, und dann noch viele ehemalige, aber die sind ja nicht wichtig. Also das ist allein schon mal das, was unter Activision läuft. Dann King ist ja auch groß Mobile-Zeug, das ist vor allem Candy Crush und so bekannt. Ja, ganz gewaltiges Ding. Und Microsoft. Also wenn man jetzt anfängt, was alles unter Microsoft fällt, dann wird es, glaube ich, lang. Das ist halt auch, da habe ich auch die, ah ja, genau. Abgesehen von den ganzen, ich meine, was hat Microsoft? Wir wissen, die haben die Forza-Reihe, Forza Horizon, die haben zuletzt ja auch, die große letzte Akquise war ja Bethesda bzw. ZeniMax mit den ganzen Sachen. Und das waren auch irgendwie 7 Milliarden oder so, wo jeder schon gedacht hat, ui, das ist aber groß. Das ist immer knapp so das Zehnfache. Ja. Ja, jetzt als nächstes ein großes Problem bei Activision ist ja Bobby Kotick,
Das große Problem, ja.
der CEO. Da will jetzt natürlich jeder wissen, wie geht's weiter? Weil den will eigentlich jeder loswerden. Vor allem von den Mitarbeitern.
Ich meine, so eine Übernahme wäre schon so eine gute Gelegenheit dafür.
Also die offizielle Schiene ist, bis zum Abschluss der Geschäfte, des ganzen Deals, arbeiten beide Firmen weiterhin
Unabhängig.
separat, unabhängig,
Müssen
ist
sie
ja
ja auch.
klar. Ja, eben. Und nach Abschluss hat auch, also als Phil Spencer hieß es dann auch in dem Post, dann werden alle ihm Rede und Antwort stehen, sozusagen auf ihn, unter ihm arbeiten als CEO Microsoft Games. Ja, ist da Platz für einen Bobby Kotick, ist die Frage. Höchstwahrscheinlich, also
Man könnte es gut als Grund nehmen zu sagen, nö, eigentlich nicht.
Es gab auch, glaube ich, einen Artikel, da konnte ich leider nicht lesen, weil ich nicht, weil der hinter der Paywall ist, vom Washington, Wall Street Journal, wo es ist, dass erwartet wird, auch intern eben bei Microsoft, dass nach Abschluss der Geschäfte dieses Deals Bobby Kotick nicht mehr dabei ist. Und dazu muss man sagen, Bobby Kotick ist Mitbesitzer von Activision. Das heißt, der höchstwahrscheinlich zu erwartende Ausstieg.
Also billig wird er nicht.
Nein, der Bobby Kotick macht einen sehr guten Schnitt, glaube ich.
Ja, ich denke, er lässt sich da schon noch sein Näschen vergolden und dann.
Ja, ich meine, weil jetzt muss man sagen, jetzt wird halt immer wieder die Rufe laut. Warum ist Bobby Kotick noch da? Schmeißt ihn raus. So einfach geht's halt nicht.
Nee, es ist ein, ich wünsche dir was.
Ja, und der hat je schon ausgesorgt. Ich meine, der hat ja die letzten Jahre Bonuszahlungen gekriegt. Da würde nur mit einem Prozent von dem, was der gekriegt hat, würde jeder von uns wahrscheinlich sagen, okay, ihr könnt mich alle mal.
Ja.
Aber ja.
Aber zu dem Thema habe ich noch was Schönes. Ich habe gerade den Tweet auch mit rein, den wir auch verlinken können. Hat einer getweetet: I have a friend whose first day at Activision was this past Monday. Das wurde am 18. geschrieben, also am
Ja.
17. war der erste Tag. He left his job at Microsoft for the position.
Ja. Der aufgehört, ist zum anderen und wurde dann wieder eingekauft, sozusagen.
Ja.
Der muss auch, der muss zu Tagetext sagen, so hatte ich das nicht gedacht.
Ich meine, im Zweifelsfall, wenn man den Job wechselt, es kann ja mehrere Gründe haben. Vielleicht ist er einfach dort besser bezahlt worden oder so. Oder wollte einfach eine andere Art von Job haben. Also eine andere Position bekleidet er jetzt. Dann wäre das nicht ganz so schlimm. Wenn es jetzt gewesen wäre, weil er den Arbeitgeber scheiße fand, ja,
Ja, aber das ist einfach wirklich so dieses, da geht es mehr einfach um diese Situationskomik eigentlich. Ja, das ist halt schon.
Das
Ah,
hat schon was.
ja. So, aber jetzt überlegen wir uns nochmal, was bedeutet das eigentlich für uns und für die Gaming-Welt sozusagen? Ich meine, sagen wir mal, Sony ist sicher nicht glücklich.
Nö, die haben jetzt, die denken sich so, oh.
Die ganzen Call of Duties verkaufen sich halt auf PlayStation wie blöd. Es wurde schon offiziell, also auch von Phil Spencer, vertweetet sozusagen, dass sie natürlich die bestehenden Verträge achten werden, ist ja klar.
Als ob sie da eine Wahl hätten, aber ja.
Ja, eben, aber ja, wird trotzdem, es ist, ich meine, sowas wird immer
Ja,
nochmal
sicher.
gesagt. Ah, hier, genau. Had good calls this week with the leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard. Und jetzt wird's lustig, jetzt wird's nämlich spannend. And our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry and we value our relationship. Ja, bla bla bla.
Ich meine, das ist ja auch für die von Vorteil, wenn es sich auf PlayStation verkauft, wie blöd, weil das Geld kriegen sie ja trotzdem.
Ja. Ja, das ist also our desire. Also wir wünschen uns, es dort zu behalten
Ja,
auf
komm,
Sony.
der weiß schon,
Das
wie er es
ist,
schreiben muss.
ja, eben, weil das weißt du halt wirklich nicht. Es heißt nicht, dass es machen werden. Das ist keine definitive Aussage. Es ist eine möglichst vage Aussage.
Die möglichst positiv klingt, also er weiß, was er tut.
Eben.
Ja, die wollen doch. Ja, aber er hat nicht gesagt, wir tun.
Wenn man sich eben an Bethesda und ZeniMax erinnert, da waren ähnliche Aussagen und dann kommt jetzt dann doch das nächste Starfield, also das Weltraum Elder Scrolls sozusagen, Weltraum Skyrim und auch das Elder Scrolls 6 kommen ja nicht auf PlayStation. Zumindest voraussichtlich.
Ich wollte gerade sagen, zumindest erstmal nicht.
Das kann ja sein, dass sie in 2, 3 Jahren dann sagen, okay.
Ich bin mir sogar relativ sicher, dass sie in 2, 3 Jahren irgendwann mal sagen, hey, außer das Spiel würde sich quasi so wenig verkaufen, dass es wurscht ist.
Ah, nee, das ist
Aber selbst dann
das Zeug.
glaube ich jetzt nicht. Aber.
Ja, und da ist halt jetzt die Frage, weil, wenn man mal jetzt überlegt, das ganze Zeug kommt ja dann Day One, das ist auch der Aussage, in den Game Pass. Und Day One Game Pass Call of Duty. Was kostet das? Wahrscheinlich $80 oder 70, $80? Plus, du brauchst ja eh dann deine Online-Abo, ob es jetzt Xbox Live Gold ist oder bei PlayStation halt dein PlayStation Plus. Das kommt dann nochmal oben drauf. Dann bist du auch schon bei über 100 Euro oder Dollar, je nachdem halt, wo du lebst. Und dann kannst du auch schon fast einen Game Pass holen. Dann ist noch quasi ein Spiel drauf und du hättest einen Game Pass drin. Und das ist ja eigentlich das, worauf die ganze Zeit arbeiten. Dass die Leute in den Game Pass gehen. Und mit dieser Akquise haben sie eigentlich den absoluten Hebel, dass die Leute da reingehen. Und das nächste ist, stell dir vor, vielleicht kommt World of Warcraft auf die Xbox.
Ui.
Das kann alles sein. Und Diablo sowieso. Ja gut, das kommt sowieso
auf die Xbox. Ich wollte gerade sagen, das kommt ja eh.
Aber halt
das
dann
den Game Pass. Das wäre komisch, wenn nicht.
Ja.
Aber auch eigentlich interessant, mit welcher Selbstverständlichkeit man da inzwischen auch von ausgeht. Weil früher hätte es also sowas wie ein Diablo eigentlich nicht auf eine Konsole gegeben.
Ja gut, aber seit Diablo 3 ist es ja, das kommt ja sowieso, das ist ja, gilt ja in der Konsolenversion sogar als die bessere Version. Bei den meisten.
Ich habe es lustigerweise auch für die Switch da, es wollte keiner kaufen.
Ja, keine Ahnung, aber sehr viele Menschen sind halt da sehr angetan davon, auch von der Gamepad-Steuerung, was ich komplett verstehe, wenn man Gamepad mag.
Weiß nicht.
Also ich sag's jetzt extra so, weil du es ja nicht so magst.
Naja, also ich könnte es mir sogar ganz gut vorstellen, wenn du das halt entsprechend in der Steuerung einwendest, kann ich mir das bei so einem Spiel wirklich sehr gut vorstellen, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, also zumindest ich, die Hälfte der Kürzel brauchst du sowieso nicht, oder es ist einfach nur halt dann die 2 Sekunden schneller, die halt wurscht sind, wenn du nicht gerade in Profi-Gebieten spielst. Da mag es vielleicht was ausmachen, aber das ist genauso wie mit einem Shooter auf dem Gamepad. Das muss man halt dann einmal gewöhnt sein, man hat vielleicht dann noch ein bisschen Hilfesysteme, muss es etwas anders gestalten und dann geht es halt genauso gut, halt auf anderer Ebene.
Diablo hat ja dann eine direkte Steuerung im Gegensatz zur Maustastatur am PC.
Was durchaus auch ein Vorteil ist eigentlich für die Art von Bewegung.
Weil du läufst halt mit dem einen Stick, läufst du halt und dann halt die Tasten und so schlagen und Zielen schlagen und alles mögliche. Das stelle ich mir super. Also ich habe selber noch nicht gespielt mit Gamepad.
Müsste es vielleicht einfach mal anspielen, damit ich es vergleichen kann. Ich habe es ja tatsächlich als DVD da und für die Switch. Ich könnte es eigentlich mal direkt vergleichen. Könnte ich mal machen. Einfach nur so für mich aus Interesse. Dann kann ich euch das mal erzählen.
Bin ich ein bisschen rausgekommen, aber ja, genau. Also Sony wird da ein bisschen blöd geschaut haben jetzt. Und die haben ja ein bisschen eine andere Strategie, was die Akquise von Studios angeht. Die haben ja eigentlich, sind die ja immer so dabei, auch Studios zu akquirieren, mit denen sie schon oft und lange mehr oder weniger mit Exklusivtiteln für die PlayStation zusammengearbeitet haben. Das haben wir ja auch schon oft besprochen mit diversen Studios, die sie gekauft haben.
Und die haben auch schon gut eingekauft die letzte Zeit. Das darf man auch nicht vergessen.
Die arbeiten ja auch an diesen, wie nennt sich's, Projekt Spartacus. Also es wird momentan als so eine Art deren Antwort auf den Game Pass gehandelt. Also nix gewies weiß man jetzt sozusagen auf Bayerisch. Aber so also ein bisschen eine Antwort brauchen sie halt, weil der Game Pass ist halt schon ein verdammt gutes Angebot. Und ja, da werden wir mal schauen, weil das wird, also das Jahr wird definitiv noch spannend.
Da bin ich gespannt, ja.
Beim Hardware-Verkauf, also die Konsolen, da liegt der Sony auch wieder locker bei schätzungsweise der doppelten Menge als Microsoft.
Was man auch daran merkt, dass auch immer noch eine PS5 schlechter zu bekommen ist als eine Series X.
Series X kriegst du bei uns teilweise, also größtenteils sogar noch schlechter.
Immer noch.
Die Series, ja, das ist vor kurzem mal wieder so ein Mini-Drop auf, ich glaube, Saturn oder Mediamarkt. Aber das ist, also gut, PlayStation 5 ist momentan auch wieder ganz schlecht zu bekommen. Aber die Series X ist sogar noch seltener und schlechter zu bekommen. Die Series S hingegen, die kriegst du Könnte ich jetzt sozusagen theoretisch direkt auf Amazon gehen und eine bestellen. Das ist absolut kein Problem.
Ist aber schon länger.
Aber da kenne ich auch jemanden, der hat sich halt auch gesagt, ja, in Anbetracht der Grafikkartenpreise hole ich mal halt eine Series S und einen Game Pass und dann,
ja,
mein Gott, ist halt nicht die leistungsstärkste, aber ich habe all mein Zeug da.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, rein preis-leistungstechnisch würde ich auch so machen, wenn ich mehr moderne Games spielen würde. Bei mir ist es halt insofern wurscht, weil ich mich ja meistens auf alte DOS-Games stürze.
Ja, klar.
Oder nicht so hardwarehungrige Sachen oder weil meine Liste eh schon lang genug ist mit alten Games. Aber wenn ich jetzt viel Neues spielen würde und sage, okay, mein PC packt es nicht mehr, unter anderem wegen Grafikkarte und du kriegst die halt nicht. Ganz ehrlich, für den Preis von der Grafikkarte kann ich mir die Konsole kaufen.
Ja, die Series X sogar.
Ja.
Sogar.
Und dann schaut es halt ganz anders aus. Vor allem, wenn du eben so ein Konzept wie den Game Pass dabei hast, wo du sagst, okay, ich muss jetzt nicht ewig viel Geld hinblättern, nur für ein Game. Das war ja immer so eins der, ich sag jetzt mal, Hauptnachteile von einer Konsole. Du hast halt die Konsole, die Hardware günstiger gekauft, dafür waren die Spiele teurer. Und es ist halt so auch nicht mehr so wahr.
Ja, weil es hier jetzt eine der neuesten Hinzufügungen bei Game Pass ist jetzt die Hitman-Trilogie.
Ja, die ist so gut.
Neuen, also die neuen Sachen.
Die ist so gut.
Und ich habe es jetzt gerade aufgemacht und schaue jetzt so rein.
Ich habe einfach 30 Mal nur das erste Level gespielt. Das ist schön, Mann. Das ist schön.
Ja, aber das sind jetzt die neuen, diese neue Trilogie.
Ja, halt. Ich meine auch die neue. Die war bei meiner Grafikkarte mal als Promotion dabei.
Ah.
Nee, bei der CPU war sie dabei. 2015 war der erste Teil war dabei.
Ach so, ist das schon so lange her?
Ja, es ist schon so lange her.
Oh ja,
her.
Stimmt, ja.
2015 war das.
Ah, yeah.
Die war bei der CPU dabei.
Oder auch ganz neu Deathstore, was auch so ein Zelda-like mehr oder weniger ist. Das ist auch gerade neu drin, das sage ich jetzt deshalb, weil es eine Empfehlung ist.
Hast du jetzt gedacht, ich meine Hitman 1 bis 3?
Ich war mir nicht so sicher, aber ich hatte nicht mehr
Nachfrage,
im Blick.
Berechtigte Nachfrage, aber nein.
Nee, ich hatte halt auch nicht mehr im Blick, dass es tatsächlich diese Trilogie, diese neue, auch schon so lang läuft.
Auch schon 7 Jahre.
Das hatte ich gerade nicht mehr im Blick.
Alle 2-3 Jahre kam eine raus.
Ja. Und was da sonst halt noch drin ist, was hast du hier?
Die erste kam ja sogar episodenweise. Das war ja noch. Als ich die gekriegt habe, war ja nur die Episode 1 draußen. Dann kamen ja die ganzen Level erst dazu.
Ja, also für Spieler jetzt sozusagen ist es nicht schlecht, wenn man Xbox und PC ist. Aber halt als PlayStation-Spieler würde ich mir das auch kritisch begutachten.
Konkurrenz belebt das Geschäft, sage ich da nur.
Ist halt immer das andere ist halt immer, wenn es zu Exklusivitäten kommt, ist es halt für das gesamte System Gaming eher so fragwürdig.
Ja, aber Exklusivität lohnt sich für die Games-Entwickler eigentlich nicht mehr. Wenn dann nur Zeitexklusivität, um quasi die eigene Hardware zu stärken. Aber so eine richtige Exklusivdings, das gibt's nicht mehr so oft und aus gutem Grund.
Ja, Sony halt. Also Sony arbeitet ja noch ganz stark mit diesen Exklusivtiteln, wobei sie eben gerade den PC inzwischen ja dann doch ein bisschen für sich entdeckt haben.
Genau, halt, das kommt halt dann nicht auf der Xbox, aber auf dem PC kommt doch schon relativ viel jetzt.
Ja, wir haben jetzt, also angefangen hat sie mit Horizon Zero Dawn.
Und auf Nintendo auch teilweise.
Was halt als erstes, die erste Version von Horizon Zero Dawn war ziemlich problematisch am PC. Haben sie aber wirklich gut durchgepatcht und ist inzwischen in einem hervorragenden Zustand. Dann auch, was war das, Days Gone, hat so kleine Problemchen gehabt, ist aber inzwischen auch ordentlich. Und jetzt die neue Version halt von God of War 2018, das jetzt auch vor kurzem rausgekommen ist, das ist ja wirklich eine ziemlich sehr, also fast schon exzellente Version. Da merkt man, dass die wirklich den PC also für die Portierung sehr ernst nehmen. Das freut mich als Premium-PC-Spieler natürlich.
Das ist super, ja.
Und auch ganz toll, es gibt schon Bestätigung von God of War auf dem Steam Deck. Das ist so schön. Das ist einer der ehemaligen Großen bei Sony, der jetzt die Indie-Abteilung mehr oder weniger leitet. Der hat das gepostet. Yeah, God of War, Steam Deck, yay! Das ist so herrlich.
Das war
Aber
auch
das
auf
ist
dem
so,
Bild drauf, genau. God of
ja.
War.
Das ist da. Das ist schon richtig schön. Da bin ich auch schon gespannt und ich freue mich ja wie wahnsinnig da drauf. Das ist nur noch ungefähr in einem Monat, darf ich vielleicht viel Geld dafür zahlen. Ach ja. Ja, also Microsoft, puh. Und die Frage ist, sind sie schon fertig? Kaufen sie weiter ein?
Gute Frage.
Ja, das werden wir sehen. Und was macht Sony? Wie reagiert Sony? Weil Nintendo, das Lustige ist, Nintendo erwähnt man da eigentlich gar nie dabei, weil Nintendo
Die
halt.
sind wie immer außen vor.
Genau, die Nintendo macht Nintendo-Sachen, die. Ja, die machen halt.
Und das, obwohl die ja auch jetzt sehr offen sind, offener als eigentlich noch nie zuvor, dass andere Sachen bei ihnen scheinen, Computerspiele, gerade Indie-Spiele, aber auch als, also du kannst auch das neue Hitman, das erste von 2015, das kannst du halt als Streaming-Spiel auch auf der Switch spielen und da gibt es einige moderne Spiele, die du als Streaming-Spiele auf der Switch spielen kannst, was ich auch sehr interessant finde. Was ich noch nicht ausprobiert habe, weil, naja, der WLAN-Chip der Switch ist nicht so geil. Also, vielleicht jetzt mit der OLED, weil da ist ja die LAN-Verbindung drin. Also, wenn ich es quasi am Bildschirm spielen würde, statt auf der Konsole, könnte ich mir das gut vorstellen. Vielleicht auch einer der Gründe, warum die LAN-Buchse da jetzt drin ist.
Aber jetzt schauen wir mal, was die da weitermachen. Ein Faktor ist halt auch, darauf hätte ich gar nicht geachtet, aber das haben die bei Hook, da haben sie auch einen ganz schnellen, so eine Art Special-Podcast dazu gemacht. Ursprünglich hieß es immer Microsoft Xbox-Abteilung. Jetzt wird es dann oder ist jetzt dann die Microsoft Games-Abteilung. Also sie haben den Xbox aus der Kategorie rausgenommen, um eventuell doch mehr auf, weil sie ja auch verstärkt auf Mobile gehen wollen. Also, sie haben ja jetzt auch da mit eben King und den ganzen Sachen mit Candy Crush und so viel eingekauft.
Ja, eben macht ja dann
Ist
noch
halt
Sinn.
schon, ja, schauen wir mal, vielleicht wäre, also das wäre natürlich ein sehr hoffnungsvoller, aber vielleicht kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass eben sowas wie Call of Duty vielleicht doch bei PlayStation auch bleiben könnte. Das ist aber nur so ganz, ganz vage Interpretation jetzt gerade.
Ja, aber wie gesagt, ich denke schon, weil es ist ja nicht zu deren Schaden, wenn es ein Top-Spiel gibt, das sich überall verkauft, weil sie halt dann noch die größeren Verkaufszahlen mit abgreifen können.
Es hat richtig viel Kohle.
Und also eben. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als würde die Xbox gegenüber der PlayStation richtig mies dastehen. Dann kann man sich solche Aktionen überlegen. Und ansonsten haben die ja jetzt nichts davon. Sind ja nicht blöd. Also, ich hoffe es zumindest. Also nicht blöd
Ja,
sind.
ich meine, also zuletzt, sagen wir mal so, in den letzten Jahren haben sie eigentlich relativ gute Entscheidungen getroffen. Das ist nicht mehr das alte Microsoft, wo du überlegt hast, manchmal, was genau machen die überhaupt da gerade? Also halt auch so Studios schließen wie Ensemble Studios, die ja die alten Age of Empires Sachen gemacht haben, wo du einfach denkst, also was? Und dann fangen sie doch wieder an mit Echtzeitstrategie. Das ist so, da war halt früher teilweise keine richtige Linie vorhanden und das schaut jetzt anders aus. Und eben, was halt eine große Hoffnung ist von den Leuten, die das ein bisschen beobachten, ist, dass es vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Mitarbeiter besser werden würde.
Das wäre toll.
Weil gerade Microsoft sich eigentlich sehr auf die Fahne schreibt, gutes Klima für Mitarbeiter, Inklusivität und solche Sachen. Also die sind da eigentlich, das ist eigentlich so was, so Markenzeichen, die sie auch gerne, ja,
Ja, sie
vor sich
stellen sich
hertragen.
gern dar als das familienmittelständische Unternehmen, was sie nicht
Naja,
sind.
gut, ja, aber ja,
Aber
aber ne, halt auch wirklich, dass sie für die Leute und dass sie mit den Leuten arbeiten
ja.
und nicht eben dieses, was man halt da mitbekommen hat von wegen Pro-Culture sozusagen und Leute niedermachen und
Sagen mal
sowas.
so, Luft nach oben ist ja genug.
Sozusagen kann nur besser werden für die
Ja.
Mitarbeiter.
Jetzt muss ich wieder an den leftist Microsoft Position. Das ist einfach, das kann man das sich nicht ausdenken. Aber mir hat dann derjenige, der es hört, weiß, dass er gemeint ist, dann jemand gesagt, er hat Siemens als Unternehmen verlassen, sitzt in einem IT-Unternehmen und programmiert Sachen für Siemens. Also ähnlich. Es ist ja nicht immer, man geht ja nicht immer nur vom Arbeitgeber weg, sondern manchmal auch einfach von der Art der Arbeit, um sich einer anderen zuzuwenden. Ich hoffe zumindest, dass es für den so war, aber sonst, ja. Oh, apropos Entscheidungen. Dann kann ich eine Mini-Sache, die ich ja schon unter der Woche gepostet habe, wieder anbringen. Die Neuigkeiten zu, was sich im Januar ändert, was ich noch vergessen hatte. Tatsächlicherweise, ist, dass jetzt offiziell festgeschrieben ist, dass man auch Software zurückgeben kann. Also das Verbraucherrecht ist jetzt erweitert in etwas, was vorher schon so halb galt, aber noch nicht so festgeschrieben war, dass eben auch Software umgetauscht werden kann, die Mängel hat oder nicht funktioniert. Und die muss dann entweder repariert werden oder zurückgenommen werden, so wie halt bei jedem anderen Produkt auch, gilt das jetzt auch für Software. Große Haken daran, es ist nicht definiert, was ein großer Mangel ist, was funktionieren ist. Das müsste quasi dann im Streitfall ein Gericht irgendwann mal entscheiden, damit da irgendwelche Richtlinien da sind, weil im Gesetz sind keine Richtlinien drin. So, was ist jetzt ein Mangel an der Software? Was heißt, die Software funktioniert nicht? Bei einer Software, die einen Zweck hat, einen ganz engen Zweck. Zum Beispiel, wir haben ja jetzt Januar, Steuersoftware.
Ah!
Ja?
Ja, ich wusste, dass du es sagen wirst.
Habe ich jetzt schlechtes Gewissen ausgelöst?
Steuern! Ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, ich muss tatsächlich meine Januarabrechnung noch warten, weil noch ein Nachtrag für Dezember kommt, weil mir wurden fälschlicherweise Überstunden falsch berechnet und da wird mir jetzt noch ein Batzen Überstunden nachbezahlt, die aber für 2021 berechnet werden müssen. Also ich kriege quasi eine berichtigte Dezember-Abrechnung. Mal gucken. Aber jedenfalls, also da wäre jetzt relativ einfach zu sagen, okay, ich habe eine Steuersoftware, deren Sinn und Zweck ist es, meine Steuer über einen Schnittpunkt an Elster zu übermitteln. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich sagen, die Software funktioniert nicht. Oder was vielleicht auch noch eindeutig wäre, die Software lässt sich nicht starten, obwohl die Mindestanforderungen erfüllt sind. Das, denke ich, ist relativ eindeutig. Aber zum Beispiel bei einem Spiel. Was ist ein Mangel? Was ist ein erheblicher Mangel? Was heißt, es funktioniert oder funktioniert nicht?
Es tut mir leid, aber ich muss natürlich an Cyberpunk 2077 dabei denken.
Ja, also das ist jetzt die Frage. Wie definiert man das? Definiert man, ist es ein Mangel, wenn ein Spiel, trotz dass es über den Mindestanforderungen ist, nur unter 30 FPS läuft zum Beispiel? Ist das ein Mangel?
Nee, ich meine jetzt da eher konkret die Konsolenversion.
Stimmt, ja. Da waren ja auch Abstürze und so.
Weil die PC-Version ging eigentlich, ich meine, es ging ja so weit, dass Sony die aus dem Store genommen hat.
Ja. Aber da ist es ja auch wieder klar, weil du hast ja das Produkt dann nicht mehr. Wenn sie es dir nicht zur Verfügung stellen würden.
Nee, die haben den Verkauf eingestellt.
Ja, nee, aber wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, sie nehmen es von selber zurück, dann wäre es ja auch einfach.
Haben sie auch sogar gemacht. Eben. Aber das ist ja so ein großer Ausnahmefall. Aber wenn jetzt zum Beispiel das trotzdem so mangelhaft ist, aber theoretisch hätte Sony auch sagen können, das ist uns egal.
Das Interessante ist ja, sie müssen es auch nicht zurücknehmen, sondern der Verkäufer kann es auch reparieren. Und das weitere Interessante ist, so wie immer bei neu gekauften Produkten, diese Ansprüche hast du nicht an den Entwickler oder Hersteller, sondern an den Verkäufer.
Mhm.
Also zum Beispiel an Steam. Und Steam, also der Verbraucher klopft dann quasi bei Steam an. Steam muss sagen, okay, wir nehmen es zurück oder wir veranlassen, dass es repariert wird. Und Steam muss dann beim Entwickler anrufen. So, hey, wie schaut's denn aus? Wird das und das bald behoben? Blablabla. Ist jetzt auch nicht so, also ist natürlich verbraucherfreundlich, ist aber auch nicht unbedingt immer der schnellste Weg. Aber gut, so ist es halt. Ist halt in allen anderen Branchen auch so.
Gerade bei Steam und vielen anderen Online-Stores ist es ja so, dass du eh ein Rückgaberecht hast.
Die haben ja das limitiert auf die Spielzeit.
Ja.
Was ich recht fair finde.
Du hast halt 2 Stunden in der Regel.
Ja.
In Ausnahmefällen kann es eben, also wenn es wirklich größere Mängel sind, die halt dann meistens auch schon bekannt sind durch eben Anfragen, dann geht es auch mal länger, aber generell sind halt die 2 Stunden. Innerhalb der ersten 2 Stunden Spielzeit kannst du es halt einfach zurückgeben. Ich habe es schon mal gemacht, aber...
Ja, geht auch relativ unkompliziert, habe ich mir sagen lassen. Habe ich selber noch nicht gemacht.
Doch, ich habe es einmal gemacht. Das war nämlich, da habe ich ein Spiel gekauft, das dann, ich glaube, einen Tag später oder so in Xbox, in den Game Store, Game Pass kam. Da habe ich tatsächlich gesagt, okay...
Jetzt ist irgendwie komisch.
Das war mir dann doch zu doof. Also, aber ansonsten fast noch nie genutzt. Gut, einmal habe ich, glaube ich, aus Versehen gekauft auch. Das war bei Epic oder so. Aber die haben es ja ähnlich. Da habe ich auch, ja.
Sagen wir mal so, wenn du innerhalb von einer Stunde vom Kauf, ohne es anzuspielen, sagst du, hey, ich will es zurückgeben, ich wollte das nicht, sind die ja auch nicht doof.
Nee, das ist, und vor allem, das wissen die ja, macht doch überhaupt kein Problem. Das ist, hey, gerade bei solchen Stores, denen ist lieber, die haben einen zufriedenen Kunden, also mich, als dass sie da ein großes Geschieß drum machen. Und ich habe auch schon andere Sachen gekauft bei Epic. Also es ist nicht so, dass ich nur die kostenlosen abgegriffen habe. Ich habe auch, also es ist nicht so, dass ich nur so ein, ja, ist auch okay. Ist es auch okay, wenn man nur die kostenlosen abgreift. Das ist auch kein Problem.
Das ist ja deren Marketingmasche, weil wenn 2, 3 Leute was kaufen, geht's auf. Wir haben es ja hier mal durchexerziert.
Genau.
Interessant ist es halt, gemacht wird es, wie wir ja gerade festgestellt haben, bei Computersoftware im Sinne von Spielen. Ja, schon länger. War auch ein Riesending, bis das überhaupt mal machbar war. Jetzt hätte man, zumindest in Deutschland, ein Anrecht darauf. Die Sache ist halt, es ist halt sehr schwammig formuliert, wie gesagt. Muss man halt mal gucken, ob oder wann da irgendwelche Urteile kommen. Beim Gaming, dadurch, dass die großen Shops das sowieso machen, erwarte ich da keine Probleme oder irgendwelche Rechtsstreits oder sehr selten zumindest. Ich denke da eher, da geht es dann eher um Verbrauchersoftware oder um Firmensoftware. Also wie jetzt zum Beispiel im Callcenter, wo ich arbeite, gibt es ja so Telefoniesoftware, die dir alles Mögliche anzeigt. Und die kann auch mal verbuggt sein ohne Ende. Und da wäre sowas dann schon wieder interessant. Bei einer alten, die du jetzt hast, ist das sowieso ja hinfällig. Aber wenn du da jetzt eine neue Software kaufst und feststellst, dass die mehr Probleme als Nutzen bereitet im Neuen, dann könnte es jetzt einfacher sein, dann einen Rechtsanspruch geltend zu machen und die zurückzugeben. Wo du vorher halt dann einfach auf den guten Willen deines Vertrieblers angewiesen warst. Ja, mehr ist es eigentlich auch schon nicht. Oh, was willst du noch erzählen? Ich überlege gerade noch. Ich könnte noch über Solarkraftwerke im All erzählen.
Oh ja, gerne.
Also es ist Zukunftsmusik, aber es gibt Konzepte dafür. Wir alle kennen das Problem mit der erneuerbaren Energie. Das meiste davon ist irgendwie wettergezeitenabhängig, was auch immer. Windkraft, Sonnenkraft ist ein bisschen schwierig. Vor allem in Deutschland, weil du halt das immer nur phasenweise zur Verfügung hast und halt auch einfach abhängig bist vom Wetter. Viel Wolken, viel Wind, wenig Wind.
Kai, einen kleinen Einwurf da. Da habe ich letztens vor ein paar Tagen eine Statistik gesehen, dass sich das Wind und Sonne bei uns jahreszeitlich ziemlich ausgleicht.
Ja, das ist aber auch das Problem, weil das jahreszeitlich unterschiedlich ist. Wir produzieren im Sommer relativ viel damit und im Winter relativ wenig.
Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Dass zum Beispiel im Sommer ist der Solar stärker, dafür ist der im Winter, Herbst rum halt Wind stärker. Und deshalb ist sozusagen das Mittel nahezu ausgeglichen.
Aber du hast halt trotzdem eine Schwankung immer drin.
Ja, ja.
Das ist einfach Natur der Sache. Ist jetzt grundsätzlich auch nicht schlimm, weil wir nicht nur so den Strom herstellen, was ja zum Beispiel auch eine recht gute Sache zum Speichern davon wäre, das sind eben so Wasserkraftwerke, also so mit Stausee, Pumpkraftwerke. Aber das ist halt auch örtlich nur begrenzt möglich. Wir haben halt eben hauptsächlich das Problem mit dem Stromspeichern zwischendrin, um Spitzen eben abzufangen, um wenn halt mal doch nicht so viel Sonne und so viel Wind ist, das abzufangen. Das ist das Problem, weil eben die Schwankungen da sind. Und eine der Lösungsansätze dazu wäre ein Solarkraftwerk, also Solar, große Solaranlage, nicht auf der Erde zu betreiben, sondern in der Erdumlaufbahn. Weil dort ist immer Sonne.
Mhm.
Weil das sind keine Wolken. Also man greift quasi direkt die Sonne ab. Also nicht ganz direkt, weil man schickt sie jetzt nicht in die Sonne rein. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Also die Sonnenstrahlung halt, bevor sie auf die Atmosphäre trifft, das auch noch den anderen Vorteil hätte, dass sie noch nicht abgeschwächt ist von der Atmosphäre. Also man hätte wesentlich mehr UV-Strahlung, die ja auch hochenergetisch ist, mit der man auch mehr anfangen kann. Die andererseits, und das ist eben so der Haken an der Sache, einer der vielen Haken, natürlich auch schneller die Bauteile beschädigen würde, weil es hochenergetische Strahlung ist. Das heißt, diese Anlage, also erstens mal, man müsste sie erstmal bauen. Das ist interessanterweise jetzt erstmal wirtschaftlich realistisch möglich, wegen SpaceX.
Hm. Ja.
Die sind schon sehr nah dran, dass der pro Kilo Preis, den du in den Weltraum schickst, sich rentieren würde für so eine Anlage. Also ist noch nicht dran, aber es ist sehr nah dran, dass es halt realistisch wirtschaftlich sinnvoll wäre. Und der zweite, und das ist der größere Knackpunkt, den sich vielleicht ein oder andere auch schon gefragt hat, wie kommt denn der Strom dann zu der Erde?
Oh, ja.
Dafür gibt es Konzepte. Die Frage ist, wie gut die umsetzbar sind. Weil man würde dafür einen Mikrowellenstrahl benutzen, der auf der Erde auf einer Fläche von ein paar Quadratkilometer, also nicht zu groß, aber auch nicht so klein, über lauter kleine Antennen, also quasi über eine Antennenfläche und eine große Antenne wieder aufgefangen würde. Warum so großflächig? Also es ist relativ klein für die übermittelte Energie, aber trotzdem noch großflächig, damit, falls eben das nicht ganz genau getroffen wird, hier keine, trotz der hohen Energiedichte, hier keine Probleme gibt. Mit, wenn da mal jemand unten drunter rumläuft, ja. Also auf gut Deutsch, der da vorbeiläuft, soll nicht gleich gekocht werden.
Ja, echt.
Das wäre so der Idealfall. Und
wäre praktischer.
Ja, also das würde funktionieren. Also das in der Theorie klappt das hervorragend. In der Praxis ist halt das Problem, dass man dafür so lauter kleine Metallteilchen auf einen Millimeter genau ausrichten muss, auf dieser ein paar Quadratkilometer großen Fläche.
Hm.
Schwierig, fehleranfällig. Und selbst wenn man das halt schafft, hast du noch das andere Problem, dass du natürlich diese Fläche mit dem Strahl auch treffen musst.
Mhm.
Und dass du die Frequenzen, die du benutzt, auch für die Mikrowellen, und aber auch für die Funkwellen, um mitzusenden, was du quasi gerade sendest, die könnten halt andere Funkwellen stören. Wir haben jetzt schon ein Problem. Im Kleinen kennt man das mit dem Bluetooth-Signal bei sich zu Hause. Es schwirren immer mehr Signale bei uns rum in diversen Frequenzen. Und deswegen ist es schwierig, immer mehr Frequenzen quasi freizuschalten, damit sich die Signale nicht gegenseitig stören. Und das könnte hier ein Problem werden mit dieser Übertragungsmöglichkeit, weil du quasi dort, wo der Mikrowellenstrahl ist, de facto fast ein Funkloch hast. Und das wäre ja...
Du ballerst halt alles zu.
Genau. Und da kommt auch nicht so viel durch, weil es sehr hochenergetisch ist. Also viele würden quasi nicht vorbeikommen an dieser Fläche. Oder auch einfach sehr weit abgeschwächt werden, also halt an Reichweite verlieren. Das heißt, auch die Orte, wo so ein ich nenne es jetzt mal, Energieauffangreservoir sich befinden könnte, so ein Kraftwerk auf der Erde dann quasi in Äquivalent, wären begrenzt. Du kannst das jetzt nicht mitten in der Großstadt stellen, das geht nicht. Aus hauptsächlich diesen Gründen eben. Das ist noch so eins. Und, wie gesagt, das Ding muss repariert werden. Es müsste automatisch reparabel sein. Es müsste auch automatisch aufbaubar sein. Also, dass du quasi, das Letzte, das gibt's ja bei den Raumstationen auch teilweise schon, dass du halt nicht jedes Mal, wenn was kaputt ist, repariert werden muss, erweitert werden muss, gewartet werden muss, etc. pp. Dass nicht jedes Mal ein Raumfahrer hochgesendet werden muss, ein Techniker, weil dann wird's wieder zu teuer. Dann lohnt sich's nicht. Der Vorteil wäre, ein solches Solarkraftwerk in der angestrebten Größe hätte die Energiedichte, also könnte die Energie schaffen, hätte die Leistung ungefähr eines Kernkraftwerks. Also da reden wir schon von ein paar Gigawatt. Ich meine, ein so Ding ersetzt ein Kernkraftwerk, das klingt nach einem guten Deal.
Ja, was ich jetzt aber, was mir spontan noch einfällt, ist ja mit dem ganzen Weltraummüll.
Ja, da ist auch ein Problem, weil der kann nämlich auch drauf fallen.
Ja, eben.
Also auch der müsste quasi als mit berücksichtigt werden, um zu reparieren. Das Interessante wäre, diese Station wäre nicht so nah an der Erdumlaufbahn wie andere Sachen.
Okay.
Und dadurch bewegt es sich nicht so schnell. Und die Teile, die auch anderswo im Weltraum in dieser Umlaufbahn mit rumfliegen um die Erde, fliegen in ungefährer, ähnlicher Geschwindigkeit, weil du so weit weg bist von der Erdatmosphäre. Also die nicht gestoppt werden. Okay. Und dann in entsprechend ungefähr gleicher Geschwindigkeit. Das heißt, Kollisionen wird es definitiv zwar auch geben, aber wesentlich seltener, als es zum Beispiel bei so 0815-Satelliten, so ein GPS-Satellit oder so der Fall ist. Also, weil das wesentlich höher wäre.
Okay, okay.
Interessant ist, also diese Art von Solarkraftwerk wird schon geplant, aber hauptsächlich in China. Also es gibt auch schon Gruppen für einzelne Komponenten dieser Solarkraftwerke in, ich sage jetzt mal, den üblichen Verdächtigen USA, Japan, Südkorea, Australien. In Europa noch nicht so wirklich. Bisschen in Großbritannien.
Ja, das ist typisch europäisch.
Aber es ist auch typisch chinesisch, wir machen einfach mal.
Ja, stimmt da auch wieder.
Andersrum, weil so der erste Gedanke ist so, ob die sich so interessieren, so für umweltfreundliche Energie, ich weiß ja nicht. Aber es ist technologisch vorreiterisch und das interessiert die wiederum. Doch viel.
Man unterschätzt es gerne, die haben nämlich riesige Umweltprobleme.
Ja, die haben ja auch innerhalb, das Problem ist ja auch, dass die riesigen Energiemengen, die sie brauchen, weil sie eben so dicht bevölkert sind, ja auch nicht so ohne weiteres mal mit einem Solarkraftwerk so einfach so abdecken können. Deswegen haben die ja, es lässt sich halt wesentlich schneller, wenn du merkst, ich habe hier einen Ansprung, einen plötzlichen Ansprung von Energieverbrauch, weil halt die Regionen einfach reicher werden, das ist so. Ja, und dann haben plötzlich Leute einen Computer, die vorher keinen hatten, plötzlich Leute ein Auto, die vorher kein Auto hatten und so weiter. Dann lässt sich halt schneller ein Kohlekraftwerk hinbauen.
Ja.
Als irgendwas anderes, weil es halt einfachere Technik ist einfach.
Also sie sehen selber die Probleme, die sie mit der Umweltverschmutzung haben. Ja, die Städte, was da an Smog und so ist, das ist, die wissen dort auch wenn es von uns aus so, ja, die verschmutzen so viel, ja, aber eben, wie du sagst, das ist halt, die müssen erstmal das Ganze entsprechend skalieren können dann.
Ja, und es ist halt nicht so einfach. Also da kann man immer viel sagen, da kann man viel schimpfen. Ich finde, man kann auch viel zu Recht schimpfen, aber man sollte das schon auch mit im Blick haben. Das war ja, wenn du mal überlegst, bei uns ging es auch, dass sich die Umwelt gebessert hat, rapide in den letzten Jahrzehnten. Wenn du dir mal anschaust, wie in den 60ern, 70ern teilweise hier die Flüsse noch ausgeschaut haben, wie wir Smog hatten in den 80ern, in den Städten noch, das ist heute nicht mehr so der Fall. Und das ging halt einfach, weil es in dem Zeitraum, wir hatten ungefähr denselben Verbrauch und aber Technologie, die uns geholfen hat, weniger zu verbrauchen. Wenn du jetzt versucht hättest, das ist ja selbst heute schon so ein bisschen, dass die Leute jetzt schon sich beschweren, oh, ich will aber meinen Verbrennermotor fahren, und weil so viel auf Elektro gesetzt wird jetzt und so, worüber man jetzt auch wieder reden kann, ob das so viel umweltfreundlicher ist, kurzfristig nämlich eigentlich nicht, langfristig wahrscheinlich schon. Du kannst halt Leuten sehr schwer, sehr schlecht und eigentlich unmöglich vermitteln, dass ich ihr Lebensstandard senken soll. Der muss mindestens gleich bleiben, wenn nicht sogar besser werden. Und ich meine, das ist menschlich. Ich beobachte das ja an mir selber. Ich habe ja schon auf 14 Quadratmetern gelebt, auf zwei Räume verteilt, wo mir Fenster innen zugefroren sind, so Geschichten aus dem Krieg quasi. Das habe ich ohne weiteres gemacht. Das war alles nicht so schlimm, aber das würde ich nie wieder tun. Ich habe es jetzt besser. Ich würde das jetzt auch nicht mehr machen wollen, obwohl es damals auch ging. Das ist menschlich. Aber ja, ich finde es sehr interessant. Das ist schon interessanter, dass es wirtschaftlich sein könnte nach Berechnungen, wenn halt so ein paar Sachen noch ausgebügelt werden können. Es kann sein, dass das nie passieren wird. Es kann sein, dass wir vielleicht sogar in 10 Jahren schon eine oben haben. Keine Ahnung. Aber fand ich mal ein interessantes Konzept.
Ja, interessantes Konzept ist ja das Steam Deck. Haha. Nochmal, das war ja auch vorhin schon erwähnt, aber kleine sozusagen Zwischenstandsmeldung. Ich habe es jetzt hier bei hardwarelux.de gesehen. Und zwar, also haben sie eine Quelle verlinkt? Ja, ach, die Quelle war Golem. Ha, toll, dann gehe ich zu Golem. Und zwar hat Steam, beziehungsweise Valve, haben schon einige Spiele als Steam Deck Verified gekennzeichnet.
Ah, stimmt, ja.
Und da sind sie jetzt schon, wenn man die Suche eingibt, sind wir bei 42 Titel. Darunter auch so Sachen wie Death Stranding, Dishonored, Hollow Knight sehe ich gerade spontan, Dark Souls 3, Sekiro. Ja, es ist schon, ich meine, ist natürlich jetzt noch gar nichts, 42 Stück, aber es ist halt so ein kleines Lebenszeichen, ja, es geht weiter.
Es ist eine schöne Zahl, die Antwort auf alles.
Ja, das sowieso, ja, klar. Eben, das sind halt jetzt die Spiele, die sie wahrscheinlich intern testen und sagen, jo, passt.
Die müssten ja auch nur stabil auf 30 FPS laufen, weil mehr kriegt da der Bildschirm nicht hin, mehr oder weniger.
Der gibt, glaube ich, schon 60
hin. Gibt der 60 hin? Ich dachte, es war bis 30.
Ein LCD mit 30, den können sie aber gleich wieder zurücknehmen.
Stimmt, hast recht.
Nee, er kann schon 60, aber
ich glaube, die Testung heißt mindestens 30. Irgendwo genau, hat sich die 30 bei mir eingebrannt. Ja. Du hast natürlich recht, ich habe Blödsinn erzählt.
Nee, also die Hardware kann schon mehr, aber 30 ist halt so das Minimum, wo du sagst, wenn es die stabil hinkriegen, dann kannst du es meiste ertragen.
Ja. Ich streame ja zum Beispiel auch auf 30 FPS, weil, ja, ich spiele DOS-Spiele, die teilweise 5 FPS haben.
Eben.
Ich habe mit Pirates gespielt. Das hat irgendjemand mich gefragt, wie viel Frames per Second hat das? Das ist ja furchtbar.
Ja, mei, das kann halt nicht mehr.
Das ist ein Spiel von 87. Was erwartet der?
Da hast du jede Frame abgezählt.
Das war ein EGA sogar. EGA-Grafik.
Wir hatten ja nix.
Doch.
Nicht mal Frames.
Pirates.
Genau. Und dann, ach ja, was weniger Schönes. Hm? Die Tests zur AMD RX 6500 XT sind da. Und das ist genauso schlimm, wie wir erwartet haben.
Ja, Glückwunsch.
Das ist eine Kackkarte. Also, sorry, nee. Nee,
kurz zusammenfassen.
Es ist eine es ist eine Grafikkarte. Ja. Aber, also ich habe jetzt hier zum Beispiel das Thumbnail von Gamers Nexus. Bad. Oder von Hardware Unboxed, der Android Steve, der Down Under Steve. RX Terrible XT.
Das Schlimmste ist, man kriegt es ja trotzdem nicht. Oder nur teuer.
Ja, das ist das Allerbescheuertste. Also, ja, ist es nicht. Es ist das Erwartbarste. Die UVP von 200 Euro wurde natürlich nicht, also Dollar eigentlich, wurde natürlich nicht erreicht. Das Günstigste, was ich gesehen habe, war irgendwas mit 270 Euro. Und die gleiche Grafikkarte hat dann irgendwie 5 Minuten später, ich habe F5 gedrückt, du hast.
Der teure Refresh-Button, ja.
Ja, hat dann 340 gekostet. Also, und das Problem ist ja, das Ding hat ungefähr die Grafikkarte, die Grafikleistung halt von der, ja, vielleicht von deiner 1060 oder halt von Moos 570, 580 rum. Also, es sind Grafikkarten, die damals so ungefähr 200, 240 € gekostet haben.
Das sind da eigentlich die 200 € schon unverschämt.
Die Grafikleistung sollte jetzt halt vielleicht 100 € kosten.
Es wäre normalerweise die typische Einsteiger-Grafikkarte.
Absolute Einsteigerding.
Aber ich meine, so ist halt der Markt gerade.
Ja, das ist
Wird
Katastrophe,
halt
aber
trotzdem
ja, mei.
gekauft, weil die Leute sind froh, wenn sie irgendwas in die Finger kriegen.
Tatsächlich,
Ja.
ja. Und dann ist halt immer, ich habe es ja schon angesprochen, diese Beschneidung des PCI Express Anbindung.
Ja. Der gerade mal bei mir nichts ausmacht.
Ja, bei dir wär's eine Katastrophe. Also PCI Express 2, 4 Lanes
Oh.
statt 4 Lanes. Das ist ja quasi ein Viertel der Bandbreite.
Wer macht sowas?
Das wäre ganz
Das
schlimm.
ist, das ist.
Und dann eben kein Encoding möglich, weil der die Encoding-Fähigkeiten auch rausgeschnibbelt
Ja,
sind.
dann ist die ja sogar für mich, wäre die sogar noch schlechter als meine jetzige. Wie
Absolut.
schafft ihr denn das? Das ist so
Deutlich.
schlimm.
Deutlich schlecht. Ich meine, also Decoding okay, also als normale Office oder sonst, ja gut, Office brauchst du eh, da reicht die integrierte, aber selbst so als irgendwie nebenbei Coding, Decoding, Encoding geht nicht, weil, aber Decoding, gut, sie kann Videos, ja, Grafik beschleunigt abspielen, aber das kann inzwischen jede CPU auch. Also, ja, das ist halt, ja, nee. Es gibt sie mehr oder weniger, das ist auch das Beste an ihr. Gut, und etwas Spannenderes würde ich jetzt sozusagen. Ah, nee, das ist noch einen Hinweis am Ende gibt es
Ja,
noch, der ist
mach doch
wichtig.
was für zur
Ach,
Zerforschung.
den mache ich jetzt sofort, weil der viel
Ja.
wichtiger ist als das andere. Und zwar Zerforschung.
Genau. Die muss heute noch kommen.
Die auf jeden Fall. Das ist eine Vereinigung von Hackern und Sicherheitsforschern sozusagen. Hatten wir ja auch schon mal in der Sendung mit der Schul-App.
Ah, stimmt. Da war was.
Und die haben aus Gründen eine mehr oder weniger Web-App zum Testen von Schnelltests.
Das klingt schon lustig eigentlich. Der Schnelltest-Test.
Genau, die Seite heißt https://schnelltesttest.de. Und das ist eigentlich nichts anderes als, es ist halt eine Web-App, die rufst du auf und dann kannst du deinen Covid-19-Schnelltest, den QR-Code, nicht QR-Code, Barcode, scannen und dann sagt er dir, ob das ein gescheiter ist oder nicht. Weil die haben ja von der Qualität sozusagen, wann die, wie die anspringen, wie genau die sind, deutliche Unterschiede. Und zwar beziehen die sich da auf eine Untersuchung vom Paul-Ehrlich-Institut. Da gibt es auch, verlinke ich auch, da ist eine PDF, wo die ganzen aufgelistet sind von Hersteller, Marke, also Hersteller plus Markenbezeichnung und die Ergebnisse des Tests, wie genau die anspringen. Und da haben die nämlich, weil sie auch einen Vortrag halt für den RCC, irgend so ein Hacker, wie heißt das nochmal, Konferenz,
Ja.
filmen und Dings, du musstest sie ständig testen und da auch neue Tests kaufen und dann ist ihnen, weil es halt nicht so, weißt du halt, anstelle sonst hockst du da, also stehst im Supermarkt und musst halt schauen, wo in der Liste taugt der was oder nicht. Da haben die halt eben da so eine Art Datenbank gemacht und da kannst du halt durch den Scan sofort erfassen. Und als sie das veröffentlicht hatten auf Twitter, haben sie auch schon gesagt, da sie halt nicht selber die Möglichkeit haben, weil diese Datenbank muss manuell gepflegt werden, weil sie haben zwar die Liste vom Paul-Ehrlich-Institut, aber sie haben halt nicht die Barcodes zu
DRN-Nummern,
den
ja.
entsprechenden, genau, das haben sie halt alles noch nicht so, da müssen sie, haben sie als selber alles manuell zusammengesammelt und haben dann halt auch gesagt, okay, hier ist das Ding. Und wenn ihr einen habt, der noch nicht drin ist, also der als unbekannt anspringt, schickt uns doch ein Foto von dem Ding und von dem Namen und überhaupt. Von dem Barcode, immer ich mein QR-Code.
Lustigerweise, QR-Codes sind auch oft drauf und das sind die der Herstellerfirmen.
Auf meiner ist ein QR-Code drauf mit einem Anleitungsvideo. Und ja, und dann habe ich das natürlich sofort gemacht und gesagt, festgestellt, der ist nicht drin. Dann habe ich aber auch entsprechend die Fotos gemacht und Informationen hingeschickt. irgendwie 2, 3 Stunden später haben sie gemeldet, hey, vielen Dank für die Rückmeldung. Wir haben jetzt gerade 3000 Mails. Wir müssen, es wird ein bisschen dauern, wir müssen uns erst
So
durcharbeiten.
unter dem Motto, bitte schickt jetzt erstmal nichts.
So ungefähr.
So probiert erstmal, wenn wir in einer Woche diese 3000 Mails abgearbeitet haben, ob es dabei ist und dann schickt. Schön.
Aber das ganze Ding ist halt einfach so verdammt cool, weil das wirklich praktisch ist. Das ist, wenn du stehst da und hast halt gehört, okay, die sind nicht, manche taugen nichts, manche sind halt okay, manche sind sehr gut, aber da stehst du halt da im Supermarkt und hast keine Ahnung.
Ja, wobei man fairerweise zwei Dinge dazu sagen muss. Diese Evaluierung vom Paul-Ehrlich-Institut war noch ohne Berücksichtigung der neuesten Mutation, die auch ein tendenziell etwas schlechter von den Antigen-Schnelltests erkannt wird. Also die Werte sind vielleicht sogar ein bisschen besser, als sie mit Omikron gemessen wären.
Ja.
Das muss man im Hinterkopf behalten. Und angegeben sind die Werte für hohe Viruslast, mittlere und geringe Viruslast. Und da sind die Werte sehr unterschiedlich. Also sowohl in der Verteilung auf diese drei Werte. Also ich hatte jetzt einen Test hier, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Der hat eine Verteilung von 100, 50 und 0. Also sehr hoch, also quasi. Wenn du eine hohe Virenlast hast, dann erwischt er dich, Punkt. Aber beim anderen schwierig. Das hatte dann einen Durchschnitt von 76, irgendwas. Also es ist kein Median über die drei Werte, sondern wird anders ausgerechnet. Und dann wiederum ein Test, der zwar bei, das war der, den ich im Lidl gesehen hatte, der hatte, jetzt habe ich es wieder vergessen, irgendwas knapp zwischen 70 und 80, na, 90%, um die 90% war es für die hohe Virenlast und verteilt auf die anderen, da waren mal 50%, mal 70% und man kam dann irgendwie so um die 75% raus. Das war auch nicht schlecht. Also gerade diese Unterteilung zu wissen, egal ob man das den Kauf davon abhängig macht oder nicht, aber zu wissen, wenn man sich testet, und hat einen ernsthafteren Verdacht, macht Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich hatte am Montag mit jemandem Kontakt, der dann definitiv positiv und ansteckend war zu der Zeit, was sicher, manchmal kriegt man das ja auch nachher raus, man ist ja, bevor man Symptome hat, auch schon ansteckend. Dann hat man eine Inkubationszeit von im Mittel in etwa 2 bis 5 Tage. Bis erste Symptome auftreten können oder bis die Viruslast hoch ist. Und dann noch mal 1 bis 2 Tage, bis die Viruslast am höchsten ist. Also so eine Woche ist quasi dieser Zeitraum. Und wenn ich jetzt sehr früh schon mit den Schnelltests anfange, was auch Sinn macht, dann weiß ich zum Beispiel, dass dieser Test, den ich jetzt da habe von Siemens Healthcare, dafür nicht unbedingt so geeignet wäre. Den müsste ich quasi erst so ab Tag 3, 4 Mal anfangen, weil vorher würde der höchstwahrscheinlich, selbst wenn Viren da wären, nicht so anschlagen. Aber da kann man eine richtig fette Wissenschaft draus machen. Das ist ein bisschen kompliziert. Was das macht, ist halt einen ersten Überblick geben, okay, mit was arbeite ich hier gerade überhaupt? Wie gut, wie schlecht schlägt er an? Wie wahrscheinlich ist es, dass er anschlägt? Deswegen waren ja die Leute auch so lang dagegen, dass man daheim Schnelltests machen könnte. Nicht nur des Testens selber wegen, auch das, ich denke, das haben jetzt alle kapiert, wie man das macht, aber auch das hat ja schon eine Fehlerquelle, aber auch dieses Interpretieren von, was sagt jetzt das Ergebnis aus, ist etwas, was, glaube ich, viele noch nicht so ganz begriffen haben. Was ich auch bei meiner Mutter zum Beispiel festgestellt habe, die dann etwas hatte, wo es ein bisschen uneindeutig war, war halt dann eine Erkältung. Aber hat halt dann am ersten Tag, wo die Symptome waren, einen Schnelltest gemacht und war dann Überzeugung, ja, dann kann es das ja nicht sein. Nee, so funktioniert es nicht. Das ist halt die Gefahr.
Aber auf jeden Fall ein cooles Konzept
Ja,
bzw.
finde ich
Projekt.
cool. Finde ich vor allen Dingen cool, weil hätte ich jetzt nicht extra rausgesucht für die, die ich da habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fand es jetzt sehr interessant zu wissen und es hilft mir auch besser zu beurteilen, inwiefern quasi ich mich auf die verlassen kann oder halt nicht. Das ist ganz, ganz cool. Ohne, dass man richtig fette, große Tabellen wälzen muss.
Schön. Eben, das ist halt der Riesenvorteil. Ja. Und dann hätte ich noch eine Kleinigkeit am Ende.
Ja, bitte.
Und zwar der bekannte Overclocker Der Bauer, der hat jetzt herausgefunden, dass mit manchen Mainboards auch Intel Alder Lake CPUs, die kein Car haben, also die offiziell nicht übertaktet werden können, übertaktbar sind.
Oh, nice.
Also sowas auch wie zum Beispiel der 12400 oder der 12100, also der Vierkerner. Und das hat er halt als erstes demonstriert aus Machbarkeitsgründen mit einem Mainboard, das 400-500 Euro kostet. Und das war halt so ein bisschen so, ja, okay, ist ja ganz cool, dass es geht, aber das bringt es halt auch nicht, wenn ich den günstigsten Prozessor zwar übertakten kann, aber nur mit einem sauteuren Mainboard. Und zwar, das waren Asus Z690 Apex, was halt deren super Übertaktungsgerät ist. Aber er hat jetzt auch herausgefunden, dass es auch mit zwei B660 Mainboards, die ja etwas günstiger sind, machbar ist. Zwar mit einem bestimmten BIOS. Das ist halt das Problem. Es liegt daran, also mal ganz grob zusammengefasst, es gibt diesen Grundtakt, das ist der Basistakt, der BLCK, glaube ich. Nee, BCLK, Base Clock, genau. Und den kann man bei diesen Mainboards getrennt auch bei den Non-Car-Sachen einstellen. Also zum Beispiel statt einem Base-Clock von 100, 115 oder so, zeigt er in einem Video. Und da hat er es auch geschafft, dass der im Single-Core und auch im Gaming teilweise eine Leistung hat, die sogar höher war als dann der 12900.
Hm, nice.
Das ist an sich ist es sehr cool. Aber es gibt jetzt momentan, also zum Beispiel bei Hardware Lux auch, da haben sie eine kleine Liste von bisher bestätigten Mainboards. Und das sind eben bisher nur bei Asus Boards rausgefunden. Das waren ROG, also Republic of Gamers Linie, also die High-End, also High-End-Bereich eher. Und die haben nämlich ein bisschen, ich verlinke die Artikel, das geht ein bisschen weit, ich will es nur mal erwähnt haben. Weil die dann getrennten Taktgeber haben, der das, weil sonst würde das den gesamten alles, weil da hängt auch alles, so wie PCI Express und solche Sachen. Das war wie früher den FSB übertakten im Frontside-Bus. Alte Leute wissen das noch. Und das Problem ist dabei eben, selbst das günstigste, das er da angeführt hat, kostet immer noch 220 Euro.
210.
Was, 210?
Ich habe es gerade vor mir stehen. Das ROG Strix B660G Gaming MiFi, 210 Euro.
Ah, okay. Ich hatte es bei 220 heute früh geschaut.
Steht aber auch bei Update.
Kann ja beides sein.
Also vielleicht war es noch nicht da, als du es gelesen hast. Ich habe es nur gerade den Artikel offen.
Ja, okay. Also 210, ja, sowas in den Dreh um. Genau. Auf jeden Fall, es ist halt immer noch kein günstiges Mainboard.
Nee.
Und das Problem ist, es ist ein DDR5 Mainboard. Das heißt, das kommt vom Preis halt auch drauf. Wenn du jetzt nämlich, ich habe doch mal kurz zusammengeschaut, ich habe nämlich eine kurze...
Ja, wer hat den Prozessor und DDR5-RAM dazu? Das macht auch keinen Sinn.
Genau, also das ist halt das Problem. Ich meine, an sich ist es cool, dass es geht, aber dann habe ich halt hier, ich habe jetzt mal das günstigste, nee, das ist nicht das ganz günstigste, ich habe das etwas teurere genommen in dem Fall. Das F, das ist mit 250. Also selbst wenn man hier jetzt nochmal 30 Euro abzieht oder 35, dann komme ich mit dem 12400F, 182 Euro, plus das günstigste 32 GB, habe ich jetzt mal genommen, DDR5, also das günstigste sinnvolle 32 GB, da sind wir bei 340 Euro, also unter 300 kommst du eh nicht. Und dann das Mainboard mit 220 oder 215, dann bist du bei 735 Euro.
Ja, man muss sagen, das macht dann wirklich nur im Spezialfall vielleicht Sinn. Also sowas wie, mir ist mein mir ist meine CPU durchgeraucht und ich habe die noch rumliegen.
Ja, das ist ein sehr spezieller Fall.
Also deswegen meine ich ja, so Spezialfälle. Oder zu sagen, okay, ich habe jetzt das noch da, ich kaufe jetzt neu und ich packe jetzt die da rein und kaufe mir aber erst in 2 Monaten eine CPU, weil ich es mir noch nicht leisten kann oder so.
Ja, aber selbst die rumliegen haben, ist ein Spezialfall.
Ja, wie gesagt, also ja. Sich das zusammen zu kaufen, um es zu overclocken und zu benutzen, das ist finanziell Bullshit.
Das ist halt einfach für, weil man Bock drauf hat. Es ist aber nicht in dem Sinne günstiger, weil jetzt habe ich nämlich dann auch noch eine günstigere Gegenvariante, die aber garantiert überclockbar ist, übertaktbar, und zwar mit einem 12600KF, der kostet 270, der Prozessor, dann DDR4 Arbeitsspeicher 32 GB, Crucial Ballistics, 110 Euro, auch 32 GB, und ein günstiges Z690 Board, das MSI Pro Z690A DDR4, 190 Euro. Bin ich bei knapp 570. Und der ist garantiert übertaktbar, weil er dafür vorgesehen ist.
Ja, und da kannst du auch nicht hinten raus mal Probleme kriegen.
Ja, und das Mainboard hat auch noch mehr, weil es ein Z690 und nicht ein B660, hat es auch mehr Features.
Hat es mehr USB-Anschlüsse?
Nein. Die haben gleich viel USB-Anschlüsse, aber es hat halt mehr M.2-Anschlüsse und sonstige Sachen mehr. Also das, ich will das nur sagen, das ist cool, dass das geht. Es ist wirklich cool.
Es ist Spielerei.
Es ist eine Spielerei, was halt wirklich nur auf ganz eingeschränkter Auswahl an Mainboards ist und auch nicht wirklich. Also es wäre cool, wenn es bei einem Mainboard ginge, das 150 Euro oder so kosten würde und ein DDR4-Mainboard wäre. Weil dann wäre es richtig günstig, dann könntest du richtig was rausholen. Aber so ist es halt so, hey, schön, dass es geht, aber es ist halt...
Ich meine, vielleicht wird ja noch gegraben, vielleicht wird noch eins gefunden. Aber im Großen und Ganzen würde ich es auch eher als Spielerei runtertun. Aber es ist eine schöne Spielerei, die gefällt mir.
Ja, es ist eine total coole Spielerei, aber
halt, auch worum es geht halt einfach. Schön.
Ja, weil das ist halt, diese Mainboards haben einen externen Taktgeber, Und das ist halt, deshalb ist es nur bei High-End, also High-End im Sinne von B66 ist nicht per se High-End, aber halt in der Linie halt die hier hochwertigen. Und also wie gesagt, ich werde auch das Video vom Roman, also vom der Bauer, verlinken, weil es halt wirklich spannend ist. Es ist halt meiner Ansicht nach nicht praktikabel. Ich habe es halt in der Diskussion auch schon gemeint, gerade wenn ich jetzt jemandem sage, etwas empfehle, was preisgünstiges. Ich bin ja schon froh, wenn die Leute dann das Arbeitsspeicher XMP-Profil aktivieren. Ein bisschen blöd gesagt, aber es ist halt so, weil es halt auch niemand einem erklärt. Wenn es dir nicht einer sagt, du musst es noch extra aktivieren, damit die mit der Arbeitsspeicher auf vollen Geschwindigkeit läuft. Woher sollst du es denn wissen?
Ja, es steht nicht in der. War ja auch früher anders mit dem Übertakten.
Ja, eben.
Da hast du ja auch mehr aufpassen müssen. Da hast du im Prinzip auch, wenn du was blöd eingestellt hast, die alles schrotten können. Deswegen haben das halt viele auch nicht angefasst.
Ja, das sowieso. Naja, aber ich meine, ich rede hier von den ganz simplen Sachen, dass der Arbeitsspeicher, den du dir einbaust, auch mit den beworbenen Taktraten bzw. Durchsatzraten arbeitet. Da musst du ja nochmal im Mainboard nochmal was einstellen. Und das, wenn du dir ganz mehr oder weniger dir nichts dabei denkst, dann vergisst du es halt oder übersiehst es oder weißt es halt einfach nicht. Und das ist schon, finde ich, ein Erfolg, wenn das dran gedacht wird. Und wenn man daran denkt, die Schutzfolie vom Kühler unten wegzubauen. Ich betone es nur deshalb, weil ich habe auch schon viele PCs gebaut und ich habe es selbst schon geschafft zu vergessen.
Okay, ist es mir noch nie passiert.
Keine Sorge, es hat sogar Linus von Linus Tech Tips schon geschafft.
Ja, das ist ein typischer Flüchtigkeitsfehler. Du weißt ja, dass er runter muss.
Ja, klar.
Oh, geil.
Eben, das ist so.
Man hebt sich ja bis zum allerletzten Moment auf, damit man nicht noch einen Dreck drauf kriegt und so.
Ja, genau. Da macht man irgendwelche anderen Sachen oder ist irgendwie abgelenkt von irgendwas.
Oder wie ich letztens und die blöde Paste irgendwo ein Mini-Tropfen auf den Tisch und dann war überall noch was schwarz. Diese Scheißpaste. Ich glaube, einen Tag später habe ich noch irgendwo hatte ich an der Hand einen schwarzen so Schleck wieder, der vorher weg war. Und ich dachte mir so, wo kommt der jetzt her? Das ist wie Glitter.
Ich wollte es nur sagen, weil das kann wirklich jedem passieren und ja, es ist auch
Flüchtigkeitsfehler immer mal wieder jemand. Sowieso.
Und gerade bei Leuten, wo du sagst, ja, der weiß ja genau, was er tut eigentlich.
Komm, ich bin letztens.
Und dann hast du den Chat, das ist so peinlich.
Ich habe ja dir sogar geschrieben, ich sage, jetzt bin ich ganz blöd oder was? Bin ich ja beim Zusammenbau von Miets PC dagestanden. Wie packe ich jetzt nochmal den Arbeitsspeicher rein? 1.3? 1.2? Ich 2.4 zuerst.
Ja, das ist.
Dann stehst du da. Die einfachsten Dinge. Dann denkst du so, ja, stimmt eigentlich. Warum weiß ich das jetzt gerade nicht mehr? Egal. Aber mir fällt ja auch manchmal irgendein Wort nicht ein.
Ja, das sowieso.
Es verbuche ich unter derselben, irgendwas ist gerade falsch verdrahtet. Das ist irgendwo da drin. Aber kommt man gerade nicht drauf. Ist normal. Hoffe ich zumindest.
Ach ja.
Nicht habe ich ein Problem.
Nochmal auf das Übertakten von diesen Sachen. Ja. Das ist das, wo es mich dann immer bei Intel ärgert, weil sie halt das aktiv einschränken, dass es wirklich nur und selbst solche Kleinigkeiten wie so einen Bustakt erhöhen. Es ist ärgerlich. Das ist da ein Punkt, wo AMD vielleicht gezwungenermaßen, wahrscheinlich würden sie auch nicht das freischalten, wenn sie nicht einen Vorteil sozusagen auf dem Papier bräuchten gegenüber Intel. Aber bei AMD kannst du halt auch beim günstigen B-Boards alles genauso übertakten, theoretisch, wie bei den High-End-X-Boards.
Es ist ja auch nur nicht drin, damit sie ihre größeren besser verkaufen können. Sagen wir es doch, wie es ist.
Ja, natürlich. Weil diese ganzen, also das ist ja auch das, AMD hat ja auch keine Unterscheidung bei den Prozessoren. Da kannst du auch jeden Prozessor übertakten, wie du willst. Sofern es geht, weil viel kannst du da meistens nicht rausholen. Aber natürlich, die ganzen K-Sachen wären unnötig, wenn du jedes übertakten könntest. Bei Intel.
Ja.
Und es ist halt, natürlich ist es eine künstliche Segmentierung. Aber nur weil ich verstehe, warum sie es machen, heißt nicht, dass ich es gut finde.
Es sind zwei verschiedene Dinge. Es ist nachvollziehbar, aber es ist halt trotzdem nicht so toll für den Verbraucher.
Und AMD macht es auch nicht, weil sie so nette Menschen sind.
Nö, nö.
Dass es freischalten, sondern
nö, nö.
Es ist halt so.
Deswegen Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, ja, absolut. Ich meine, hey, wenn die eine annähernd solche Position hätten wie Intel, würden die es genauso einschränken. Ganz klar.
Ach. Deswegen ist ja auch gut, dass Intel jetzt mal wieder ein bisschen Feuer unterm Hintern macht bei AMD, damit AMD so bleibt. Damit die einen Grund haben.
Und ich sag's, es ist mir heute eingefallen, in Anlehnung an diese ganze Angelegenheit und an Steam Deck und der Kauf von Microsoft, von Activision, wenn Valve doch wieder die Steam-Maschine macht, so in Arbeit mit zusammen mit AMD, ein High-End-SoC, eine Box, die du halt Speicher erweitern kannst oder sowas einfach. Aber trotzdem so ein Zen 4 Kerne mit ADNA 3 Grafikeinheit. Das war so ein kleiner Traum, den ich hatte.
Ja, eine Konsole mit offener Software.
Eine PC-Konsole sozusagen. Das war so ein kleiner Traum, den ich heute in der Früh beim Duschen hatte.
Sagen wir so, jetzt wäre der Markt dafür besser.
Auf jeden Fall. Und vor allem, sie haben jetzt auch mehr Ahnung von Software. Also eben Steam OS.
Aber ich glaube, dass das ganz gut ist, jetzt mit dem Steam Deck, dass die da erstmal reinkommen. Dass das vielleicht auch nochmal hergestellt wird. Im Moment ist es ja immer nur noch die Vorbesteller.
Ja, ja, klar. Also ich glaube ihnen, dass sie es ausliefern, weil da ist einfach schon zu weit vorangeschritten. Aber ich will es in der Hand haben.
Du bist richtig heiß drauf, immer mehr, ne?
Ja, schon.
Im Gegensatz zu Mo, der hat ja letztens verlauten lassen, ob ich vielleicht doch noch kanzle, ich muss überlegen und so.
Ja gut, aber jetzt hat allein das Bild, wie God of War auf dem Ding gezeigt wurde, da war er schon, ich glaube, ich muss doch zahlen.
Das Schöne ist, er kann sich ja relativ spontan entscheiden, weil ich glaube, er hat kein Problem damit, einen Nachrücker zu finden, beziehungsweise das ist denen wurscht, weil es dann jemand anders gibt, der es kauft.
Klar. Nee, die Sache ist ja die, ich krieg's ja in der ersten Welle. In der ersten Lieferungswelle würde ich sagen, dass ich's bekomme. Du warst ja bei den ersten
Bestellern mit dabei, wie wir ja wissen.
Genau, und das heißt, ich kann dann auf Zuruf sozusagen jedes Spiel testen, wie es
Hey,
läuft.
guck mal, geht das auch?
Also sofern es in meiner Bibliothek ist und
Ja.
die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, kann ich es austesten.
Ja, bin ich mal gespannt. Wenn du deins kriegst, dann müssen wir dazu auf jeden Fall dich mal
Da kommt
ein
eine
kleines Special
Sonderfolge.
dazu machen lassen, quasi.
Auf jeden Fall, das wird so. Ich brauche dann auch Leute, die mich einbremsen, glaube ich. Naja, nee, aber genau.
So, reicht jetzt für
Da sind wir,
heute,
glaube ich, auch
oder?
gut durch. Ja, ich glaube
Ist
auch.
eh schon wieder zu lang. Dabei sind wir doch bloß zu zweit. Aber ich bin ja
Ja,
dabei.
aber ja, ich habe, als wenn ich jetzt, wenn ich ja die Tonspur anschaue, ich glaube, ich habe sehr viel geredet.
Das ist immer so halb, halb. Ich glaube, das ist immer, wenn der Mo nicht da ist, dann sind wir auch immer sehr lang, weil er bremst immer schneller, weil er meistens noch zu seiner Frau will und so.
Du, das letzte Mal, als der Mo und ich allein waren, da haben wir auch nicht viel weniger
Ja,
gehabt.
das stimmt. Ich habe es mir dann mal angehört. Es ist auch manchmal schön, eine Folge anhören zu können. Einfach nur.
Moment, bin ich das Problem?
Sich überraschen können. Ach so, meinst du?
Ne, weil ich sozusagen der verbindende Faktor in dem Fall war. Ja,
Wir
egal.
verraten uns halt alle gern.
Ja, das sowieso.
Es geht ja noch. Gut, dann sage ich guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, schönen Tag, was auch immer ihr gerade tut. Schaut mal bei uns auf Twitter vorbei, wenn ihr wollt. Abonniert uns irgendwo, wo ihr uns hört, falls ihr das nicht schon tut. Ich muss jetzt mal hier den Influencer raushängen lassen,
Ja.
ja. Schaut mal zu Discord. Wir haben eine schöne Discord-Community inzwischen mit sehr aktiven Leuten. Nicht sehr groß, aber klein und fein. Da ist immer was
Wir
los.
hassen
Wir
NFTs.
hassen NFTs. Der Hass kann uns vereinen. Der hat die letzte Zeit auch viel eine Rolle gespielt.
Boah, aber da war aber auch sowas von viel Zeug.
Ja, da sind wir heute auch noch gar nicht
Sie
dazu gekommen. Da können wir dann nächstes Mal zu dritt schön
Gottes
schimpfen.
Willen, das ganze Ding mit Juden, nee,
Machen wir
das,
nächste Woche.
ja, auf
Da
jeden
kommt
Fall.
garantiert auch noch irgendwas dazu, weil NFTs haben ja alle beschlossen, ist der neue heiße Shit.
Aber da ist doch jede Woche irgendein
Ja,
Mist
eben,
wieder.
dann können wir ja
Es
da
ist jedes
einsteigen. Ist ja
Mal.
gut. Außerdem muss da der Mo mitschimpfen, das ist kathartisch.
Ja, absolut.
Und ja, dann bis bald, Leute.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. So, wo ist ein Stopp? Wo ist ein, hä?